Ja, ich freue mich, da bei euch in der Gemeinde zu sein. Es ist Jahre her, ich bin da aufgewachsen in dieser Gemeinde. Meine Eltern und meine Schwester ist auch da. Ich bin auch bei ASI tätig und da im Vorstand. Wer kennt ASI? Ah, doch, einige. Super. Weil im Vorstand haben wir beschlossen, wir gehen so mal die Gemeinden besuchen und wenn wir dann schon ein bisschen Werbung von ASI machen, können wir auch die Gemeinde ja mit einer Predigt beglücken. Und so habe ich angefangen mit Predigen. Früher war ich da für die Moderation da oben, jetzt das erste Mal da bei euch zur Predigt. So, ich war im Jahr 2021 im Frühling in der Osttürkei und da wurde ja auch die Arche gefunden. Aber zuerst fangen wir ganz, ganz vorne an, und zwar bei Adam. Wir schauen uns mal den Stammbaum an. Und zwar gucken wir jetzt mal nur den oberen Teil an. Und zwar die Linie vom Kain. Also es ist Kain, Henoch, Irad, Methusael, Lamech. Lamech hatte zwei Frauen, die Ada und die Zilla. Ja, lesen wir. Und Ada gebar Habal. Dieser war der Vater der Zeltbewohner und der Herdenbesitzer. Also er war Schafhirt. Und der Name seines Bruders war Jubal. Dieser war der Vater aller denen, welche mit der Laute und der Flöte umgehen. Also Musikinstrumente gab es da auch schon. Jetzt, und Zilla, das wäre die zweite Frau, auch sie gebar Tubakain, einen Hämmerer, von allerlei Schneidewerkzeug und Erz und Eisen. Also Eisenbearbeitung gab es auch schon vor der Sintflut. Das heißt, Noah hatte Werkzeug, um die Arche zu bauen. Und die Schwester Tubal-Kains war Naema. Da steht kein Beruf. Nun, die Linie von Seth. Da ist Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch, Methuselah, Lamech und Noah. Die Jahreszahlen, wenn ihr es lesen könnt, die sind wie alt sie wurden. Und mit wie vielen Jahren in Klammern, als sie den ersten Sohn gebaren? Die Jahreszahlen habe ich aus der Tora genommen, weil andere Übersetzungen geben auch zum Teil andere Zahlen an. Schauen wir uns mal die Namen und seine Bedeutungen an. Also Adam, Mensch. Seth, ersetzt. Weil Abel ist sie gestorben und Seth wurde ja ersetzt. Enosh, gefallener Mensch. Kenan, traurig. Mahalael, der gnädige Gott. Jared wird senden. Henoch, Lehrer. Methuselah, sein Tod wird bringen. Lamech, Kraft. Noah, Ruhe und Trost. Sind schöne Namen. Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Wir machen einen Satz daraus mit den Bedeutungen. Das kann man so formulieren. Ein Mensch wird ersetzt. Das ist traurig. Ein gefallener Mensch. Ein Mensch wird ersetzt durch einen gefallenen Menschen. Das ist traurig. Der gnädige Gott wird senden einen Lehrer. Sein Tod wird bringen Kraft, Ruhe und Trost. Das heißt, schon in der Namengebung von den ersten 10 Vätern ist eigentlich schon der ganze Erlösungsplan drin. Die Prophezeiung auf Jesus. Noah hat ja 120 Jahre lang gepredigt. In der Zeit bekam er auch 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und Noah bekam den Auftrag, mache dir eine Arche von Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und außen mit Harz verpichen. Das deutsche Wort für Arche ist eigentlich, heißt einen Kasten oder auch einen Sarg. Gopherholz, wenn ich das vom Hebräischen ins Deutsche übersetze, dann heißt das Baum. Wenn ich es aber vom Aramäischen ins Deutsche übersetze, dann heißt das laminiertes Holz. Warum, dass ich das betone, werdet ihr dann noch später erfahren. Und, also sollst du sie machen, 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Mose hat das ja geschrieben. Er ist ja aufgewachsen in Ägypten. Und wenn ich da diese Zahlen mit der ägyptischen königlichen Elle, ich gehe davon aus, dass Mose die gebraucht hatte, dann seht ihr, gibt das 157,2 Meter, 26,2 Meter und die Höhe 15,72 Meter. Das ist fast die gleiche Größe wie das Schiff, das ihr in der Kinderpredigt gesehen habt. Das Schiff heißt Marco Polo und fährt von Schweden zu einer Insel rüber. Das Schiff hat eine Länge von 150,43 Meter Länge und 23,4 Meter Breite. Und viele Schiffe werden im gleichen Maßstab wie die Arche gebaut. Also ist das ein sehr stabiles, schwimmendes Objekt. Eigentlich sollten ja keine Tiere ins Schiff gehen, sondern wahrscheinlich Menschen. Wer ging von den Menschen aufs Schiff? Noah, seine Frau, die 3 Söhne und ihre Frauen. Das macht zusammen 8. Also 8 Personen waren auf dem Schiff. Sie waren ein bisschen mehr als ein Jahr auf dem Schiff. Schauen wir das noch ein bisschen genauer an. vom Ablauf her. Im 600. Jahr von Noah sind sie eingestiegen, haben 7 Tage gewartet und am 17. des 2. Monats fing es an zu regnen. 40 Tage und 40 Nächte durchgeregnet, stark geregnet, auch die Brunnen der Tiefe, die Brunnen von oben, alles nur Wasser. Der Wasserspiegel stieg natürlich schnell, so dass in den 40 Tagen die ganze Erde bedeckt war. Dann ruhte das Wasser 150 Tage. Am 17. des 7. Monates, also genau 5 Monate später, sah man die ersten Spitze von den Bergen. 40 Tage später, da öffnete Noah ein Fenster und lässt einen Raben fliegen. Etwas später die 3 Tauben, also nacheinander. Also am 1.1. an seinem Geburtstag ist die Erde vertrocknet. Am 27. des 2. Monats verlässt er die Arche. Und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Auf dem Gebirge Ararat. Jetzt gehen wir in die Türkei. Das Bild, das ist ein Wandbild, das habe ich fotografiert in einer Touristic Information. Und wenn ihr da guckt, seht ihr da das Hochplateau, der Vulkanspitz, Ararat und das Schiff. Also in der Türkei ist es bekannt, wo es liegt. Vor Ort. Da seht ihr die Stadt Dubrovka Novice und im Hintergrund der Vulkanspitz Ararat. Der ist 5137 Meter hoch und nebendran der kleine Spitz, das ist der kleine Ararat. Im Vordergrund eben die Stadt. Dugurbayazkonzit. Ich kann halt nicht so gut Türkisch. Von hier sind wir Richtung Osten gefahren und circa 15 Kilometer vor der Grenze zu Iran ist dieser Wegweiser. Er zeigt nach Süden, also auf die andere Seite von der Hochebene. Die Hochebene ist etwa 2000 Meter hoch, das Tal. Und von da Richtung Süden ist der Wegweiser. Auf die andere Seite als der Vulkan Spitz Ararat. Und zwar beim Dorf Üzencil. Auf 2150 Meter liegt das Schiff. Seht ihr das Schiff? Und wenn wir noch von Google schauen, so das Satellitenbild von Google, dann seht ihr auch. Das Schiff und daneben das Dorf. Als ich da war, haben wir den Landbesitzer, wo das Schiff drauf liegt, getroffen. Und er hat uns erzählt, wie es dazu kam, wie das Schiff gefunden wurde. Nämlich ein Topografiefotograf, Drupinar, hatte den Auftrag von der Regierung bekommen, Luftaufnahmen zu machen von der östlichen Gegend von der Türkei, um topografische Karten herzustellen. Dieses Bild machte er am 11. September 1959. Bei der Auswertung von den Bildern stellte er fest, dass da was ist, was eigentlich nicht hingehört. Diese Formation da. Es wurde dann später auch am 5. September 1960 im Life Magazine publiziert. Gestrandet war das Schiff etwas weiter oben am Berg. Und durch einen Lavastrom wurde es runtergeschwemmt und blieb dann bei einem Felsen hängen, seitlich hängen, und dann hat es so abgedreht und reingedrückt. So hängt es eigentlich auf dem Felsen. Hier seht ihr jetzt das Schiff. Und nebendran sieht man noch gut so der Lavastrom. Bei einem Erdbeben am 25. November 1978 hatte sich links und rechts die Ebene sich gesenkt, gab Spalten, und das Schiff, weil es ja auf dem Felsen war, ist dann natürlich optisch, wenn es da weiter runter geht, ist es dann besser sichtbar geworden. Ja, nun gehen wir aufs Schiff. Die Person, die da draufsteht, das bin ich. Und man sieht auch da auf der Seite die Risse vom Erdbeben. Jetzt gehen wir aufs Schiff und schauen übers Reling. Da sieht man auch schön die Risse vom Erdbeben. Vom gleichen Standort auch, vom Schiff aus, Richtung Tal. Und das Tal ist ja auf 2000 Meter Höhe. Und auf der anderen Seite der große Ararat, Vulkanberg und der kleine. Jetzt von der Seite vom Schiff, wenn man da schaut, das Größenvergleich, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist Nicolas Junot, er war mit dabei, das ist die Seite vom Schiff. Und wenn ihr da gut seht, dann sieht man da die Struktur drin vom Schiff. Weil das Schiff ist ja mit Holz gebaut und die Holzkonstruktion sieht man da. Sie haben auch Gesteinsproben gemacht, aber vorher noch, die Länge wurde auch ausgemessen. Sie haben das Schiff mit 156,97 Meter gemessen, die Breite, die 50 Ellen, entspricht ja 26,2 Meter, aber sie haben da 42,06 Meter gemessen. Jetzt, das Problem ist, wenn ein Schiff auseinanderfällt, dann ist es dann breiter. Wenn ich jetzt von da bis hier messe, dann ist es breiter. Jetzt, wenn ich hingehe und das projizierend hochrechne, also die Seite so wieder normal, wie es sein sollte, was Sie gefunden haben, gemacht haben, dann ist das die gerechnete Breite in Klammer 26,14 Meter. Und wenn man das ja macht, dann kriegt man dann auch die Höhe, die ist dann auch gerechnet worden, 50,67 Meter. Also wenn man da schaut, auf ein paar Zentimeter entspricht das genau der Größe von der Arche. Jetzt das Schiff verwittert und der Landbesitzer hat sogar die Regierung gefragt, ob es möglich wäre, irgendetwas zu machen, um es zu schützen, weil es regnet da, es schneit da, ja, es verwittert, es ist ja eigentlich schade, ob man da was machen kann. Die Regierung hat kein Interesse. Hier ein Bild vom Querschnitt, was sie so entdeckt haben. Dass da noch Holzkonstruktionen vorhanden sind. Man ist auch hingegangen, hat das mit technischen Mitteln, mit einem Radarscanner untersucht. Und man konnte die Schiffstruktur vom Holz einigermaßen ausmessen. Man hat auch Proben genommen von der Gegend und von dem Bereich vom Schiff und hat festgestellt, dass der Kohlenstoffgehalt, also organisches Material, fast 5% ist, in der Umgebung aber keine 2% vorhanden ist. Auch der Eisengehalt ist bei 11% im Bereich vom Schiff und in der Umgebung gibt es nur wenig, nicht einmal 1%. Also da wurde nicht nur Holz, sondern auch Metall verbaut. Also so primitiv war das Schiff nicht. Sie haben auch ein Loch gemacht, da, und haben geguckt, was da drin ist, und haben da versteinerter Mist, vermutlich von einem Elefant, und eine versteinerte Frucht rausgenommen. Sie haben auch Steine rausgenommen, Schlackensteine. Schlacke entsteht, wenn man Eisen schmilzt, wie ist das ein Abfallprodukt, hat er genommen zum Beschweren. Und wenn man da diese zwei Proben anguckt, da ist 84% Mangan. Das ist der Hauptabfallstoff bei der Stahlherstellung. Es wurde auch etwas Titan gefunden und Aluminium. 3,2%. Und eine andere Probe mit 87% Mangan, etwas mehr Titan und auch 3% Aluminium. Sie haben auch eine Niete gefunden. Also das Schiff wurde mit Nieten zusammengemacht. Und die Niete-Analyse ergab 8,6% Aluminium, 2% Titan, 10% Eisen, etwas Mangan und 2% etwa Kohlenstoff. Jetzt, wenn man es zusammenrechnet, kommt man ja nicht auf 100%. Das ist klar, weil die Niete ist mittlerweile auch etwas versteinert. Das heißt, es ist auch weniger vom Material enthalten drin. Aber wenn ich mir so überlege, wenn da Aluminium verwendet wurde, Aluminium, so wie wir es heute herstellen, braucht sehr viel elektrischen Strom. ist für mich eine Annahme, dass vielleicht vor der Sintflut auch schon Elektrizität gab. Wäre möglich. Vielleicht haben sie es auch anders hergestellt. Ich weiß es nicht. Ich habe von da noch ein Stücklein mitgenommen. Eigentlich in der Türkei so Fundsachen und so etwas mitnehmen ist ja streng verboten. Ich wusste, beim Nachhausegehen, da werden sie den Koffer durchleuchten. Also ich nehme nur ein kleines Stück mit und ich tue es nicht in den Koffer rein. Zum Sichersein, dass sie es nicht sehen, oder? Clever. Koffer ist weg. Dann läuft man dann da schön hin. Da gibt es ja diesen schönen Metallbogen, oder? Metalldetektor, wo man durchlaufen muss. Und es piepst. Und ich, oh, okay. Normalerweise piepst es nie bei mir. Aber ich weiß, zum Teil stellen sie es extra so ein, dass es zwischendurch mal piepst, um den Leuten zu zeigen, ja, wir gucken auf alles. Und danach der andere sagt mir, ja, komm mal auf die Seite, dahin, hinstellen. Dann ist er mit dem Handscanner so überall durchgefahren und so da bei der Hosentasche hat es gepiepst. Ich habe nämlich das Stück in ein Papiernastuch eingewickelt und so in die Tasche reingetan. Und danach zeigt er da drauf, was ist da drin, ich nehme es so raus, muss wieder hinstehen so, ist mit dem Scanner wieder durch, nicht mehr gepiepst, piepst. Und ich, oh, er guckt das Tuch an, schüttelt den Kopf, geh weiter. Ich pack es jetzt aus. Das ist ein Stück von der Arche Noah. Pack es wieder ein. So habe ich es mitnehmen können. Ja. Gut, verlassen wir jetzt die Arche und gehen ein bisschen weiter den Berg hoch. Da sieht man nämlich diesen Stein. Wenn man den genauer anguckt, sieht man oben so wie Rillen drin. Vermutlich war das der erste Opferstein, wo Noah nach der Sintflut geopfert hat. Wir lesen in der Bibel. Und Noah baute Jehova einen Altar und er nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Ich vermute, dass das dieser Altar gewesen sein ist. Jetzt gehen wir ein Stück weiter, Richtung Osten, so 5 Kilometer. Da ist dieser Wegweiser. Ein Dorf, Karga Konnaz. Kann jemand Türkisch von euch? Niemand? Schade. Der könnte mir das nämlich übersetzen, was das heißt. Übersetzt heißt das so ungefähr sinngemäß, die Krähe landet nicht. Warum gibt es da ein Dorf, das so heißt? Lesen wir in der Bibel. Da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben aus. Und der Rabe flog hin und wieder, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren. Also der Rabe, der nicht landen kann. Schauen wir das auf der Karte an. Da beim N ist die Arche Noah und da ist das Dorf Kargakonmaz, also 5 Kilometer Luftlinie. Und das ist die Grenze zu Iran. Jetzt gehen wir aber noch ein Stück weiter hierher. Da haben wir einen wahrscheinlich Stausee gesehen. Kein Wasser mehr drin, Staumauer ein bisschen kaputt. Aber wenn wir die Staumauer genauer anschauen, da seht ihr versteinerte Muscheln, versteinerte Seeigel und auch Spuren von Eisen. Und das auf 2000 Meter Höhe, mehr nicht gerade in Sichtweite, aber da war mal mehr. Gehen wir auf die andere Seite, und zwar in die Gegend. Da ist die Stadt Dogubeyazid, und wir gehen jetzt hier hin. Und zwar, dort gibt es ein Tal, das heißt Tal der Acht. Wie viele Leute waren auf dem Schiff? Ich glaube, es hat einen Zusammenhang. Das Dorf, das jetzt dort ist, ist Safi Xuyu. Und dort haben wir auch den Dorfältesten getroffen, und er hat uns diesen Stein gezeigt. Weiß jemand, was das für ein Stein ist? Den nennt man Ankerstein. Es gibt einige, die dort rumliegen, solche Ankersteine. Für was wurden die gebraucht? Nicht zum ein Schiff festhalten, wie der Anker, den wir kennen, sondern als Beschwerung für die Fahrtrichtung. Und zwar, das funktioniert so. Wenn ich da ein Schiff habe und jetzt da Wellen sind, dreht das Schiff immer seitlich, wenn ich nichts mache, zur Welle. Wenn es seitlich ist, kann es kentern. Jetzt, dass es aber nicht kentert, macht man Folgendes. Man nimmt einen Stein, hängt ihn hinterhin und dann macht das Schiff eine Schräglage. Mit dieser Schräglage dreht das Boot automatisch immer gegen die Welle. So wie es sein soll, und dann kann es gar nicht kentern. Es gibt heute noch in Indonesien, habe ich schon Bilder gesehen, ich habe leider keins da, wo in Dörfern die Leute mit dem Schiff rausfahren in der Brandung, also wo es Wellen hat, fischen gehen. Und jetzt, dass das nicht passiert, also das Schiff ist dann so klein, dass nicht zwei Leute drauf Platz haben, einer zum Rudern und einer zum Fischen, also gehen sie alleine raus, nehmen einen Stein mit, der wird hinten hingehängt, der Stein berührt den Boden nicht, sonst funktioniert es nicht, und das Schiff dreht sich schön gegen die Wellen, und er kann schön ruhig fischen, bis er genug Fische hat, und dann tut er den wieder rein und fährt wieder zurück zum Ufer. Wird heute noch angewendet. Und diese Funktion hatte auch dieser Stein. Also da noch einen solchen Stein. Natürlich ein bisschen verwittert. Aber wie ich mir das vorgestellt habe, wie das gewesen sein könnte bei der Arche Noah. Das eine ist Seitenansicht und von hinten gesehen, weil man hat so Balken entdeckt bei den Messungen. Darum vermute ich, dass die so angebracht waren und daran diese Ankersteine befestigt waren. Es brauchte natürlich nicht nur einen bei der Größe vom Schiff, sondern mehrere. Und wenn das Schiff gestrandet ist, oder kurz vorher, sind natürlich die einen abgefallen, weil es war ja 150 Tage keine Wellen, also braucht es die ja eigentlich nicht mehr. Und wahrscheinlich ist ein nach dem anderen dort weggefallen, darum findet man die dort. Jetzt gehen wir noch ein kleines Stück weiter, da im Tal der Acht, dem Berg rüber, also neben das Dorf. Da gibt es einen Platz, wo da eine Hausruine ist und da nebendran ein Grab. Es wird vermutet, dass das das Haus von Noah gewesen sein könnte und das Grab von Noah. Man hat da auch einen Knochen gefunden, einen Mittelknochen von einer Hand, der war aber dreimal größer als meiner. Von dem her kann man das ausrechnen und sagen, gut, dann ist wahrscheinlich Noah dreimal größer gewesen als ich. So wird vermutet, dass Noah 5 bis 6 Meter groß gewesen war. Ja, da drin könnte er stehen, hätte kein Problem. Aber vielleicht reinkommen, ja. Ein bisschen weiter den Berg hoch, seht ihr da wie eine kleine Arena. Und in der Mitte einen schön großen Stein. Da gibt es auch so Rillen drin, wo man sehen kann, dass da wahrscheinlich geopfert wurde und das Blut gut ablaufen konnte. Als Größenvergleich, ich bin nur 1,70 Meter groß, aber für 5 bis 6 Meter Größe wäre das die ideale Höhe zum Opfern. Darum vermute ich, dass das der Opferstein auch gewesen sein könnte von Noah, wo er nachher im Tal gelebt hat. Jetzt von der anderen Seite, von der Arena aus gesehen, über den Opferstein zum Dorf runter. Mit diesem Bild möchte ich die Predigt beenden. Wenn ihr denkt, dass Noah 120 Jahre lang gepredigt hat, es wird eine Sintflut kommen, predigen wir auch, dass Jesus wiederkommt? Amen.